zeichnen. So. Und dann bin ich ein bisschen vorgerutscht. So, zurück. Gut, hier sind wir. Wie immer gucken wir uns an, wo wir sind. Was haben wir schon hinter uns? Was haben wir noch vor uns? Und dann schauen wir uns mal an, was uns heute der Text bereithält. Ich bin gespannt, wie ihr das so findet. Zu Anfang, wie immer, dass wir einen guten Start haben und dass wir darum bitten, dass die Lehren und die Texte gut in uns dann auch Dinge bewirken können. Insofern wollen wir mal schauen, wer heute Lust hat, das Mandala zu sprechen. Ich schaue mal ein bisschen nach oben, das ist mein zweiter Computer, lasst euch nicht irritieren. Hat jemand Lust? Ich glaube, Helga war das letzte Mal dran, wenn ich mich recht erinnere.
Ich sehe nur die Bilder, also ich sehe jetzt nichts anderes, nur euch alle.
Oh, Entschuldigung, das Gute ist, das ist doch noch nicht am Teilen, warte mal. Dann geht's schlecht, ja, dann würde ich auch mich nicht freiwillig melden. Bildschirm freigeben. So. Jetzt das Mandala und ab aktuell, also jetzt seht ihr es, ja. So, wer mag denn? Habt ihr eure Mikros frei? Ja. Vera, ne?
Ja. Super. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einer Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies meines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kamiriya Tayami. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke.
Gerne.
So, dann schauen wir mal, wie wir das wieder bewerkstelligt bekommen, was uns heute dabei hilft im Text. Also, wo sind wir? Wir hatten das letzte Mal Klasse 3, was ist ein qualifizierter Lehrer? Wir hatten darüber gesprochen, warum das so wichtig ist, einen guten Lehrer zu finden und wie wir denn einen qualifizierten Lehrer erkennen. Und da werden wir heute zum Schluss auch nochmal einen kleinen Überblick haben und das nochmal wiederholen. Vom Inhalt ist heute die Klasse 4 dran und da geht es darum, was ist ein authentischer Schüler und was ist authentisches Dharma, weil die drei Dinge gehören natürlich immer zusammen. Und hauptsächlich werden wir uns heute anschauen, was ist authentisches Dharma. Und das ist heute sehr textnah und da schauen wir mal, was wir im Text so finden können. Also wir sind dann in der Lektüre 4. Und das ist ja immer sehr strukturiert aufgebaut, die Texte. Die haben ja immer einen ganz genauen Ablauf, den auch jeder Autor einhält. Und hier sind wir halt bei dem fünften Teil, nämlich Versprechen, das Werk zu verfassen. Das ist auch immer ein Teil, der halt immer enthalten ist in den authentischen Texten auch. Und zwar geht es hier Vorbereitung und Einführung in den Hauptteil. Da fängt der Text auch mit an und sagt eben, dass wir jetzt hier uns in der zweiten Vorbereitung befinden, die den Hauptteil des Textes einführen. Und zwar geht es hier um das Versprechen, den Text zu verfassen. Und das ist auch eben in diesen Originalversen von Jetsong Kapa mit enthalten, also in unserem Lam Tso Nam Sum, in unserem Lam Rim, dem Stufenweg zur Erleuchtung, lesen wir eben auch genau dieses Versprechen in der ersten Zeile, im ersten Vers: Soweit ich dazu in der Lage bin, werde ich erklären. Also das ist auch immer so ein Merkmal von unseren authentischen Texten, dass immer auch ein Versprechen abgegeben wird, ja, diesen Text auch zu vollenden und es eben zu erklären, so gut man in der Lage ist. Und was? Na gut, das ist eben die Essenz, das wissen wir ja von allen hohen Lehren der Siegreichen, also derjenigen, die eben die Buddhaschaft erreicht haben, den Weg, den all ihre heiligen Söhne empfahlen, die Eintrittspforte für die Glücklichen, die Freiheit suchen. Das ist also immer der Vers, den wir schon öfter hatten. Und hier wird jetzt nochmal beschrieben, die erste Zeile eben von Jetsong Kapa, der eben dieses Versprechen jetzt abgibt, den Text für uns zu verfassen, dass wir dann auch diesen Weg gehen können. Dann ist eine weitere Erklärung, geht hier darum, dass der Lam Rim eben wirklich einzigartig ist. Wir hatten es eben auch schon öfter gehört, aber hier wird es eben auch nochmal beschrieben. Also eben der Kern dessen, was wir praktizieren sollten, die Essenz aller hohen Lehren der Siegreichen, das sind eben die drei Hauptpfade oder das, was wir eben Stufen auf dem Pfad nennen. Also die Lehre über die Stufen auf dem Pfad zur Buddhaschaft ist die einzige, in der alle hohen Lehren der Siegreichen in eine einzige Abfolge von Schritten zusammengefasst wurden, die jeder selbst praktizieren kann. Und eine solche Kombination findet sich in keiner anderen Anweisung. Ob offen oder geheim, in keiner Tradition, ganz gleich, ob wir über die drei Übertragungslinien Shakya, Geluk und Nyingma sprechen oder über eine andere. Und Geluk sind halt, ist halt unsere Übertragungslinie, der wir angehören. Ja, und das wird auch wiedergegeben in den Worten von Gung Tang, Jampe Yang. Da ist ein kleiner Verweis, das ist jetzt hier nur kurz beschrieben, jede hohe Lehre, buchstäblich oder nicht und stimmig, da könnte man dann nachlesen, wie es weitergeht unter der Anmerkung 62. Ja, und jetzt lesen wir gleich auch nochmal dazu, zu dieser Überlegung und dieser Wahrnehmung, dass dieser Lam Rim, dieser Stufenweg zur Erleuchtung, eben so einzigartig ist. Da lesen wir jetzt gleich auch nochmal einen Textabschnitt von Jetsong Kapa selbst. Und wir merken uns halt wirklich nochmal, dass dieser Lam Rim eben ja ganz wunderbar für uns vorbereitet ist, weil er eben wirklich Schritt für Schritt, man kann es immer wieder nur wiederholen, es wird auch im Text hier nochmal gemacht, eben begehbar ist und wirklich ja die Buddhas also wirklich für uns alles ausgebreitet haben, dass wir wirklich Schritt für Schritt auf diesem Weg geführt werden. Und das ist immer nochmal eine sehr schöne Vergegenwärtigung, was wir hier, mit was wir uns hier befassen. Ja, also jetzt nochmal Jetsong Kapas Worte, warum der Lam Rim so einzigartig ist. Und er beschreibt uns hier nochmal, dass im Lam Rim wirklich alles enthalten ist, dass uns da gar nichts fehlt. Und er schreibt, er wäre zu der Erkenntnis gelangt, dass nur die unfehlbare Darstellung der Stufen auf den Wegen, sowohl in den logischen als auch in den geheimen Traditionen, enthalten in dem Werk über die Stufen auf dem Pfad zur Buddhaschaft, übermittelt von diesem großen, vom glorreichen Dipankara in Jnana, solche Bewunderung verdient. Als solche sind die Stufen, die ich meine eigenen Schüler lehre, ausschließlich daraus entnommen. Diese Lehre von Lord Atisha scheint mir die gesamten Inhalte der formellen Kommentare und privaten Anleitungen zu den Worten des Buddha sowie ihren späteren Erklärungen zu geben, indem alles in eine einzige Abfolge von Schritten auf dem Weg zusammengeführt wird. Ich lese gleich weiter. Also er spricht hier eben von dem Lam Rim, der ja von Lord Atisha gelehrt wird, also der Stufenweg. Und der Jetsong Kapa, der hat daraus jetzt ja die drei Hauptpfade entnommen. Und er sagt eben auch nochmal ganz klar, dass er also wirklich im Lam Rim alles enthalten sieht. Und dass er sich auch komplett darauf bezieht, auch mit seinen drei Hauptpfaden, die wir jetzt ja hier studieren. Und das sind nochmal seine eigenen Worte dazu. Und da unten geht es jetzt weiter. Daher empfinde ich, wenn Menschen lernen, sie zu unterrichten und zu studieren, und dadurch in der Lage sind, sie weiterzugeben und zu praktizieren, so werden sie, trotz der Kürze des Werkes, die gesamten Lehren des Buddha in der richtigen Reihenfolge durchlaufen haben. Daher empfand ich es als nicht notwendig, eine große Anzahl unterschiedlicher Texte hier in meinem Lehrwerk zu benutzen. Das finde ich immer so ganz wunderbar, nochmal wirklich zu schauen. Also der große Jizongkapa sagt halt wirklich, mit diesen, habe ich auch am Anfang mal in der ersten Klasse gesagt, mit diesen 14 Versen in diesem Fall, der drei Hauptpfade, 14 Verse, die kurze Form, Lamtso Namsung, ist alles enthalten. Mehr braucht es grundsätzlich inhaltlich nicht und auch nicht von anderer Reihenfolge. Es ist alles perfekt vorbereitet für uns und in diesen 14 Versen enthalten. Und das wird eben in Lektüre 5 auch nochmal betont mit diesen Textzeilen. Nun sind alle Lehren der siegreichen Buddhas in drei Sammlungen zusammengetragen. Das ist nochmal ganz spannend auch, um einfach zu verstehen, was haben wir im Buddhismus alles an, ja, an Texten und Sammlungen. Und da haben wir die Anmerkung 64, die habe ich dann hier unten gleich nochmal rausgesucht. Bei euch findet ihr das dann ganz hinten bei den Anmerkungen. Also was sind denn die drei Sammlungen? Und es sind drei Hauptbereiche der Lehrreden des Buddhas, und zwar einmal eben die Ethik betreffend oder auch ethische Disziplin. Und da geht es eben um die Gelübde, die man nehmen kann und mit denen man sich dann trainieren kann, ja, ein ethisch korrektes Leben zu führen. Und dann gibt es die Sammlung der Sutras, und das geht dann hauptsächlich um das Training von Konzentration. Und als drittes gibt es dann die Sammlung des Wissens, und da geht es hauptsächlich um Weisheit, also um die korrekte Weltsicht. Und es baut halt auch aufeinander auf. Also ich brauche eine ethische Disziplin und ein ethisches Leben, um überhaupt die Grundlage zu haben, eben auch mich in Konzentration üben zu können. Und ich brauche die Konzentration, um dann auch die Weisheit, also die korrekte Weltsicht, immer besser verstehen zu können, immer besser zu durchdringen und am Ende eben auch dann ja, alles beisammen zu haben, um dann eben auch in tiefer Konzentration dann die direkte Wahrnehmung der Leerheit erfahren zu können. Also das ist nochmal wichtig zu wissen, dass diese Lehrreden des Buddhas in diese drei Sammlungen aufgeteilt sind. Einmal Disziplin, Ethik und dann eben einmal das Training von Konzentration und einmal Wissen oder Weisheit. Und diese sind in den Lehren dann wiederum über die Stufen auf dem Pfad zur Buddhaschaft für Praktizierende der drei verschiedenen Motive enthalten. Wir erinnern uns, die drei verschiedenen Motive, das war einmal eben gute Wiedergeburten erhalten zu wollen, einmal ins Nirvana eintreten zu wollen, also den Kreislauf des Leidens zu verlassen. Und das dritte Motiv, das ist unser Motiv, wenn wir hier uns mit den Texten beschäftigen, ist halt die Buddhaschaft zu erreichen, um auch allen anderen Lebewesen aus dem Leidenskreislauf helfen zu können. Also alle diese drei Sammlungen sind alle im Stufenweg enthalten und sind auch so konzipiert, dass Praktizierende aller drei Motive ja, ihren Weg damit gehen können. Diese Lehren selbst sind vollständig in jedem, auch der kürzesten Werke, über die Stufen auf dem Pfad enthalten. Genau, der sanfte Beschützer Tsongkhapa schrieb dies so, da gibt es wieder einen Querverweis, den könnt ihr dann nachlesen. Also eben, es geht dann immer um die verkürzte Abkürzung des Kerns der Worte aller Buddhas. Aber es ist eben wirklich komplett, auch egal wie kurz. Also wenn wir hier sagen, dass die gesamten Lehren des Buddha in die Stufen auf dem Pfad gepackt wurden, meinen wir damit, dass alle wesentlichen Punkte aus den drei Schriftensammlungen sich in einer gekürzten Darstellung wiederfinden. Also, dann ist es wichtig, ist hier die Aussage im Text, dass wir eben wählerisch sein sollten. Das hatten wir eben auch schon in der letzten Klasse gehört. Wir sollten ja auch wählerisch sein, wen wir als Lehrer wählen. Und so sieht es auch aus, wir sollten auch wählerisch sein, was für einen Text wir wählen, also Text und Praxis. Also da steht, jemand, der eine spirituelle Praxis entwickeln möchte, sollte einen unfehlbaren Pfad wie diesen studieren. Also unfehlbar, so wie wir es gerade in den Vorabsätzen gehört haben. Und zwar, es ist nicht richtig, das erste Beste, das einem begegnet, zu praktizieren. Das ist jetzt hier ein bisschen, ja, sage ich das jetzt mal ein bisschen, ja, also einfach so direkt ausgesprochen, eben wie ein Straßenköter, der alles frisst, was er findet. Und von dem sanften Beschützer Shakya Pandita nochmal gesagt, sogar bei unwichtigen Dingen, bei einem Pferd, einem Edelstein oder ähnlichem, prüft man, fragt jeden und überlegt es gut. Leute bemühen sich so sehr um die geringsten Dinge dieses Lebens. Das letztendliche Ziel, all unserer zahllosen Leben zu erreichen, hängt ab vom Dharma. Und doch preisen wir irgendein Dharma, dem wir begegnen, ohne zu prüfen, ob es gut oder schlecht ist und benehmen uns wie Hunde, die Essensreste finden. Ja, gut, ich meine, das ist auch eine Sache, die ich einfach liebe am Buddhismus. Es wird einfach sehr klar ausgedrückt und unmissverständlich, worum es hier geht. Und das Schöne daran ist ja, dass wir einfach auch hier jetzt zu hören bekommen, ja, dass wie wichtig es ist, dass wir, also jeder Einzelne von uns, eben in der Lage ist zu prüfen, was er für diesen wichtigen Weg, den er gehen will, denn wählt, ja, wem er vertraut und auch welchem Text er vertraut. Und das Schöne ist, wir werden ja heute auch noch lernen, wie wir dazu in der Lage sind. Das ist ja auch immer, also hier wird gesagt, warum wir das lernen sollten und wir lernen es auch gleich und dann können wir es eben auch selber prüfen. Ja, also wir sollten wählerisch sein, so ist es sogar bei den Kleinigkeiten dieses Lebens. Wenn man etwas kauft oder verkauft, gibt man sich viel Mühe. Man tut alles Erdenkliche, man läuft herum, man fragt andere Leute und verbringt viel Zeit damit, darüber nachzudenken, was man selbst tun soll. Aber ganz gleich, welche Fehler du hier machst, es wird dir im zukünftigen Leben weder helfen noch schaden. Also eben bei diesen Kleinigkeiten des Lebens. Da gibt man so viel Mühe, aber letztendlich macht das gar keinen Unterschied auf lange Sicht. Aber wenn du einer falschen spirituellen Lehre folgst, dann machst du einen Fehler, der das ultimative Ziel aller deiner Leben beeinflusst. Und das hatten wir ja auch schon in der letzten Klasse beim Lehrer. Da war ja eben auch die Aussage, es ist sehr wichtig, dass man sich gut überlegt, wen man Einfluss nehmen lässt auf den eigenen Geist. Und das wird ja auch gesagt, wenn jemand eben die Leerheit nicht korrekt lehrt, nämlich in Verbindung mit Karma, also immer mit Ursache und Wirkung. Und wenn nur ansatzweise ein Lehrer erzählt, es wäre alles nicht so wichtig, weil ja alles leer wäre, dann ist das eben ein Grund, da auf jeden Fall Abstand zu nehmen und dem nicht zu folgen. Deshalb also auch hier nochmal ganz klar die Aussage, dass es eben wirklich lange und auch schwerwiegende Folgen hat, wenn wir uns falschen spirituellen Lehren anschließen. Und wir werden eben auch gleich lernen, wie gesagt, was denn die richtigen spirituellen Lehren sind, woran wir die erkennen. Also wir brauchen nämlich unfehlbare Anweisungen, weil man kann generell sagen, dass viele von uns sich an einsame Orte zurückziehen mit der Idee, dort tiefgründige Übungen zu praktizieren. Aber wenn du dabei keine Anweisungen zur Hand hast, die wirklich vollständig und absolut richtig sind, und wenn du dich nicht bemühst, bis zu ihrem tiefsten Kern vorzudringen, wird das meiste, was du tust, nur verschwendete Mühe sein. Das ist auch nochmal wichtig zu hören. Also nur alleine sich zurückzuziehen, Ruhe einkehren zu lassen und in sich reinzuschauen, wird uns nicht helfen. Also wir brauchen wirklich sehr, sehr klare Anweisungen. Die müssen die richtige Reihenfolge haben. Die müssen uns an die richtigen Punkte bringen. Nur so wird sich wirklich etwas ändern für uns. Und dann ja auch für alle anderen, wenn wir denn die Buddhaschaft erreichen. Also wir brauchen unfehlbare Anweisungen. Wir befinden uns auf einem Weg. Wir haben ein Ziel vor Augen. In unserem Fall jetzt die Buddhaschaft. Und dafür braucht es unfehlbare Anweisungen, wie eben auch bei jedem anderen Weg wir eine gute Wegbeschreibung brauchen. Wir brauchen authentische Quellen und Texte. Also genauso sollte die Dharma-Praxis, die wir wählen, ihren Ursprung in etwas Unfehlbaren haben, nämlich im Herrn des Wortes, im Lehrer, im Buddha. Jetzt kommen wir schon mal der ganzen Sache näher. Wie erkennen wir jetzt authentische Texte und Quellen? Also, wir hören hier schon mal, sie sollten vom Buddha stammen. Warum? Weil wir können halt 1000 Jahre mühsam Dharma lehren, ohne authentischen Ursprung praktizieren und wir werden trotzdem keinen Funken wahrer Erkenntnis haben. Erkenntnis, erinnern wir uns, das war Tupa. Und Tupa war ja auch das andere Wort für unsere drei Hauptpfade. Und diese drei Hauptpfade, die sind eben etwas Geistiges. Nämlich, die drei Hauptpfade bedeuten, dass wir durch sie, also durch das Gehen dieser Pfade, dann auch Erkenntnisse wirklich in unserem Geist ja, realisieren. Und das können wir nur, wenn wir einen korrekten Text haben, korrektes Dharma. Denn ansonsten wird es hier so beschrieben, ist es so, als wenn man aus Wasser Butter stampfen wollte. Da kann man sich wahnsinnig anstrengen, man kann auch das richtige Butterfass haben, man kann auch die Bewegung richtig machen, man kann es auch stundenlang machen, es wird trotzdem keine Butter werden, weil die Basis nicht korrekt ist und nicht stimmt. Die Basis gibt es einfach nicht her. Es ist nicht alles vorhanden, was wir brauchen, damit daraus Butter werden kann. Und so ist es eben beim Dharma auch. Ich habe hier nochmal dazu geschrieben, ich war mir nicht ganz sicher, ob wir es nachher noch sehen im Text. Es wird auch manchmal verglichen, wenn man Wasser trinken möchte, dann sucht man sich ja auch klares Wasser aus, was einem gut tut und nicht was irgendwo herfließt. Man guckt halt, dass es auch aus einer reinen Quelle kommt, dass man dann eben auch gutes Wasser zu sich nimmt, was einem halt auch ja, gut tut. Das hatte ich mich auch noch dran erinnert. Also deshalb ist es wichtig, authentische Quellen und Texte zu haben, weil wir können sonst gerade auch, wenn wir uns sehr stark bemühen und viele Dinge halt praktizieren, das ist halt ja sehr, sehr, sehr schade, wenn wir das tun und machen und diese ganzen Bemühungen machen und im Grunde kann daraus nichts entstehen, was wir haben wollen. Also im Vergleich jetzt mit Butter oder so. Also wir wollen halt die Butterschaft und egal, wie wir uns abmühen und machen und tun, wenn nicht alles enthalten ist, was wir brauchen, dann wird uns das alles nichts bringen. Und das wäre sehr schade. Also deshalb sehr wichtig, dass wir prüfen, dass wir auch authentische Quellen haben. So, jetzt eben unsere Gebrauchsanweisung. Wann ist denn Dharma authentisch? Genau, also hier sagt der Text uns, daher können wir sagen, dass die Lehre, die zu praktizieren wir uns entscheiden, die drei kennzeichnenden Eigenschaften haben sollte. Es sind nur drei, auf die wir achten müssen. Also erstens, sie sollte vom Buddha gelehrt worden sein. Sie sollte frei von Irrtümern sein. Die Weisen müssen die Lehre in ihre finale, authentische Form gebracht haben, nachdem sie sie untersucht haben, um auszuschließen, dass sich irgendwelche falschen Ideen eingeschlichen haben, nachdem der Buddha sie gelehrt hat. Und drittens, sie sollte in den Herzen der praktizierenden Meister wahre Erkenntnis bewirkt haben, nachdem diese die Lehre gehört, bedacht und darüber meditiert haben. Und schließlich muss die Lehre über Generationen hinweg in einer ungebrochenen Linie an uns weitergegeben worden sein. Wenn das Dharma, das wir praktizieren wollen, diese drei Eigenschaften hat, ist es authentisch. Wir mögen ihm nicht gerecht werden, aufgrund von Nachlässigkeit in unserem Bemühen und unserer täglichen Praxis, aber wir müssen niemals befürchten, dass die Lehre uns im Stich lässt. Ja, wie finden wir jetzt raus, ob sie Buddha wirklich gelehrt hat? Also grundsätzlich eben immer wichtig, dass man, wenn man auch irgendwo was hört, dass man sich wirklich die Textstellen zeigen lässt, dass man wirklich mal fragt, wo steht das geschrieben? Wo hast du das her? Kannst du mir diese Stelle zeigen, dass ihr wirklich sehen könnt, ja, in was für ein Buch ist sie, in was für ein Text ist sie, was steht davor, was steht danach, sind Hinweise eben von den Autoren, ne, und stimmt es eben überein mit dem, was ihr sonst noch so prüfen könnt? Also das ist ganz wichtig. Also nur weil irgendjemand sagt, das hat Buddha gesagt, es reicht noch nicht. Also ich erinnere mich, dass Geshe Michael Roach auch immer sagt, show me, also zeigt mir diese Stelle, wo das steht. Das ist eben auch ganz wichtig. Dann, sie sollte frei von Irrtümern sein. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Die Weisen müssen die Lehre in ihre finale, authentische Form gebracht haben, nachdem sie sie untersucht haben, um auszuschließen, dass sich irgendwelche falschen Ideen eingeschlichen haben, nachdem der Buddha sie gelehrt hat. Also da erinnern wir uns auch nochmal an die Debatte. Das sind eben genau diese Vorgänge. weshalb ich es auch so wundervoll finde, dass es noch genauso praktiziert wird, also dass immer wieder debattiert wird und immer wieder die Menschen, die sich mit all diesen Texten beschäftigen, zusammenkommen und immer wieder durch die Debatte, durch diese logischen Geschichten, in die wir auch noch tiefer einsteigen werden, dann wirklich auf logische Art und Weise überprüfen können, hält das wirklich alles noch immer stand. Das heißt nicht, dass es ursprünglich mal nicht korrekt gelehrt wurde, aber es ist halt, wir geben es weiter über unsere Erkenntnisse. Und durch die Debatte ist es halt so, dass wir aufmerksam werden, wo unsere eigenen Gedankengänge eventuell noch etwas übersehen haben. Das finde ich eben so eine ganz, ganz tolle Eigenschaft im Buddhismus, dass diese Debatte lebendig ist, dass sie weiter gehalten wird. Und dass wir eben, dass daran noch gearbeitet wird, dass da geschaut wird, dass wirklich, sollte sich in irgendjemanden von uns irgendwas eingeschlichen haben, dass dann durch die Debatte wir uns gegenseitig helfen, uns klarzumachen, wo die Logik nicht mehr dem Stand hält, wo wir nochmal genauer hingucken müssen. Also ich habe es jetzt auch noch nicht so, dass ich sage, gut, ich kann das jetzt von außen bei jedem Text sehen, aber es ist, denke ich mal, ganz wichtig, erstmal zu wissen, also dass das eben wichtig ist, dass man immer noch mal nach den Irrtümern Ausschau hält. Und ich finde, das ist auch noch mal eine Unterscheidung, wenn man dieses Dogma nachher so hat, also wenn Dinge zu verfestigt sind und nichts mehr in Frage gestellt werden darf, ist das immer schon so eine Sache, ob das dann noch, also diesem Qualitätsmerkmal dann standhält. Also deshalb liebe ich das, dass wir die Logikmöglichkeit haben im Buddhismus. Dann, sie sollte in den Herzen der praktizierenden Meister wahre Erkenntnis bewirkt haben. Gut, ich denke, das merkt man dann auch an den Menschen, denen man begegnet, die sich mit diesen Lehren halt tiefer beschäftigt haben. Das merkt man, denke ich, an deren Ausstrahlung. Oh, da kriegt man schon eine Menge mit. Das hatten wir ja eben auch in der letzten Stunde uns angeschaut. Also ein Lehrer, der sich mit diesem Dharma beschäftigt hat und Erkenntnisse auch realisiert hat, ich denke, der wird viele dieser Qualitäten auch aufweisen, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Genau, und wichtig ist eben auch, dass die Lehre über Generationen hinweg in einer ungebrochenen Linie an uns weitergegeben worden ist. Und das ist eben auch schön, das könnt ihr dann auch mal aus Spaß vielleicht sogar machen. Ihr könnt euch, also ich habe es auch gemacht und habe das sehr genossen, wenn man jetzt hört, Jizong Kappa, dann, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es noch aus der Schule, ich kenne das noch so mit solchen Geschichtszeitstreifen, wo man dann immer so aufgeschrieben hat, wer wann war. Und wenn man das mal aus Spaßeshalber macht, so mit den ganzen Namen, die ihr jetzt so hier bekommt, dann werdet ihr halt immer auch sehen können, dass es ungebrochen ist. Es war wirklich immer eine Lehrer-Schüler-Beziehung, die sich kannten. Also die haben sich wirklich im echten Leben gekannt und es wurde immer so weitergegeben. Und das finde ich eben auch wundervoll, dass wir diese Möglichkeit haben, dass das transparent ist, dass wir das nachvollziehen können und dass es wirklich bis zum Buddha Shakyamuni nachvollziehbar ist. Und man lernt immer mehr wundervolle Lehrer auf dieser Linie kennen. Und es ist für mich auch wirklich ein großes, großes Qualitätsmerkmal. Ich erinnere mich, als Geshe Michael Roach das erste Mal mit DCR auf der Bühne stand, er hat sofort gesagt, wo seine Quellen sind. Also es war nicht ansatzweise, dass er sagte, also dass man irgendwie auf die Idee kommen könnte, das hätte, käme alles von ihm. Es war sofort die Wurzel dran sozusagen. Und das war so eine der Themen, die mich damals sehr überzeugt haben, schon recht schnell, weil ich sowas auch noch nicht so oft gehört hatte. Genau. Und was ich auch super schön finde, ist hier unten halt, wir müssen niemals befürchten, dass uns eine Lehre, die diese Qualitätsmerkmale hat, im Stich lässt. Und das ist immer, was mich auch unheimlich bestärkt. Ich sage immer, für mich auch manchmal, wenn es mal ein bisschen ruppig vielleicht hier und da wird oder nicht so einfach, dann denke ich mir immer, Hauptsache dranbleiben, nicht aufhören. Weil, also ich habe das auch so, nehme das auch so wahr, dass es wirklich Texte sind, die sehr authentisch sind und die man gut nachvollziehen kann. Und das gibt mir ganz viel Kraft, auch mal durch die etwas schwierigeren Zeiten vielleicht zu kommen, weil ich dem wirklich vertrauen kann. Aber das müsst ihr für euch noch rausfinden. Beschäftigt euch weiter mit den Texten und ja, genau, nehmt euch das hier zu Herzen. Diese drei Punkte, die werden dann auch in der Hausaufgabenfrage abgefragt. Das sind auch eure einzigen Hausaufgabenfragen aus der heutigen Klasse. Genau, also dann da geht der Text weiter und sagt uns eben, authentisches Dharma bringt uns zur direkten Wahrnehmung der Leerheit und zur Buddhaschaft. Und von der direkten Wahrnehmung der Leerheit hatten wir auch in den letzten Klassen schon einiges gehört. Diese authentische Lehre stellt eben die Stufen auf dem Pfad dar. Das Höchste, der Inbegriff dessen, was der Buddha gesprochen hat, ist die kostbare Sammlung der Lehren über die Vollendung der Weisheit. Der offenkundige Gegenstand dieser Lehren besteht aus den Anleitungen über das Profunde zur Leerheit. Also jetzt sind wir bei diesem Begriff der Leerheit wieder angekommen. Und da geht es eben auch um diese direkte Wahrnehmung der Leerheit, diese ganz tiefe Konzentration, die wir dann auch brauchen, um dann ja, die Leerheit direkt sehen zu können. Und was die Leerheit im Einzelnen ist, schauen wir uns auch noch alles in Ruhe an. Die meisten von uns, die ja hier sind, waren ja auch bei DCI und da hat man auch schon ein paar Ansätze. Und genau, das ist immer so das Ziel, was wir anstreben, dass wir in diesem Leben die Leerheit direkt erfahren. Und das ist eben auch, dieser Weg ist eben auch beschrieben im Lam Rim, im Stufenweg zur Erleuchtung. Diese Anleitungen sind in den sogenannten profunden Stufen, die Teil der Stufen sind, enthalten. Die Weisheitssutras geben auch sogenannte weitreichende Anleitungen, die erklären, wie man daran arbeitet, alle Lebewesen zu retten. Also um ins Nirvana zu kommen, um uns aus dem Leidenskreislauf zu befreien, brauchen wir ja auch die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Das ist eben ein Teil noch, der im Lam Rim beschrieben ist. Und dann gibt es eben hier diesen rot markierten Teil und da wird noch beschrieben, noch darüber hinausgehend eben dann auch noch die Möglichkeit, eben Buddhaschaft zu erreichen, um dann eben auch noch alle anderen Lebewesen retten zu können, indem wir sie dann auch lehren können, wie sie diesen Weg gehen können. Und das sind dann die sogenannten weitreichenden Stufen, die Teil der Stufen sind. Das ist dann darin enthalten. So, und daher ist nur die Lehre über die Stufen auf dem Pfad sowohl vollständig als auch frei von Irrtümern. Und daher sollten diejenigen, die eine Dharma-Lehre suchen, die ihrer Praxis wert ist, auf jeden Fall mit den Stufen beginnen. Weil sie uns halt überall hinbringen können. Bis zum letztendlichen Ziel, wo es dann auch nicht mehr drüber hinausgeht. Dann ein kleiner Exkurs. Ich mag das ja, habt ihr ja schon gemerkt, ganz gerne auch nochmal mit anderen Worten, aus anderen Texten das auch nochmal wiederzugeben. Das finde ich teilweise ganz erfrischend, manchmal nochmal ein bisschen modernere Sprache. Hier wieder vom Tibetischen Zentrum in Hamburg. Da wird es eben auch nochmal ganz klar beschrieben. Eben auch da wird der Lam Rim als Landkarte zur Erleuchtung genannt. Das fand ich auch eine ganz schöne Umschreibung. Genau, einfach auch nochmal als Wiederholung. Das tibetische Wort Lam Rim bedeutet Stufenweg zur Erleuchtung, das wissen wir. Es gibt zwei Arten der Erleuchtung, das wissen wir auch. Da hatte damals der Walter so schön nachgefragt. Nämlich es gibt die niedrige Erleuchtung, mit der die persönliche Befreiung von allen Leiden und Leidensursachen gemeint ist. Und die vollständige Erleuchtung, die mit Buddhaschaft oder der Erleuchtung zum Wohle aller Wesen gleichzusetzen ist. Man spricht von Stufenweg, weil hier die Mittel gelehrt werden, mit denen man den Geist schrittweise entwickelt, um das angestrebte Resultat zu erreichen. Und das wird folgendermaßen gemacht. Es geht erstmal darum, dass wir auch lernen sollten, unsere Schwierigkeiten kennenzulernen. Wir sollten die inneren Ursachen für unerwünschte Schwierigkeiten kennenlernen und wir sollten auch die Mittel kennenlernen, mit denen wir sie aufgeben können. Wir können auf diesem Weg ersehntes Glück erlangen, eben sei es die Befreiung aus dem Daseinskreislauf oder auch die Allwissenheit eines Buddha. Dafür müssen wir unseren Geist trainieren. Wir müssen die inneren Hindernisse eben kennenlernen und auch aufgeben, die eben Leiden verursachen und die wahren Ursachen für Glück ansammeln. Und auch dieser Text sagt, die besten Mittel, die es gibt, um den Geist weiterzuentwickeln, sind im Lam Rim dargelegt. Und ohne diese Mittel können wir den Weg zur Befreiung oder zur Allwissenheit nicht beschreiten. Dann der nächste Absatz, da geht es darum, eben nochmal die Betonung, dass das hier wirklich der Pfad, der Weg ist für die Glücklichen, die günstige Umstände haben, Dharma zu studieren. Der Stufenweg zur Erleuchtung Lam Rim wird als Pfad bezeichnet, den die von Glücklichen geschickt, das heißt mit den Möglichkeiten zur spirituellen Praxis üben sollten, um so die Erleuchtung zu erreichen. Und das zeigt uns auch immer nochmal, wir sind solche Glücklichen, ja, Wesen und solche Glück mit glücklichem Geschick, weil wir haben die Zeit, wir haben die Muße, wir haben die Möglichkeiten, heute hier gemeinschaftlich eben diesen Lam Rim zu studieren. und ja, und so auch Erleuchtung zu erreichen. Das hier ist nochmal ein sehr schöner, spannender Absatz. Weiter wird der Lam Rim als eine Tradition bezeichnet, die von den Wegbereitern des Mahayana, also das ist der Weg, der bis zur Buddhaschaft führt, ins Leben gerufen worden sind. Und zwar zählen zu diesen Meister Nagarjuna, den habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter gehört oder werdet ihn noch öfter hören. Das ist auch ein Name, der in dieser Übertragungslinie eben dann erscheint. Und Asanga, das ist auch ein wichtiger Name. Also das gehört alles zu diesem Lam Rim. Und dann auch nochmal schön die Herkunft des Lam Rim, da erfahren wir hier nochmal etwas dazu. Nachdem der Buddha ins Nirvana eingegangen war, verschwanden die Lehren des Mahayana aus dieser Welt. 400 Jahre danach erschien Nagarjuna, der besonders die Seite der Weisheit, das hatten wir ja gerade gehört in diesen drei Sammlungen, also der Nagarjuna hat besonders die Seite der Weisheit, der tiefgründigen Ansicht erklärt. Und dieser indische Meister hat deutlich gemacht, wie die Erkenntnis der endgültigen Realität zu entwickeln ist. Dann, 900 Jahre nachdem Nirvana des Buddha, erschien der Meister Asanga, der vor allem die Seite der Methode der umfassenden Bodhisattva-Handlungen darlegte. Der Lam Rim basiert auf den Unterweisungen dieser großen Meister. Die Lam Rim-Unterweisungen, wie sie in Tibet überliefert wurden, sind tiefgründige Anleitungen zur Praxis, die direkt der Erfahrung der großen Meister wie Atisha und Tsongkhapa entstammen. Und zwar Meister Atisha, der brachte den Lam Rim nach Tibet. Und zwar von Indien nach Tibet. Und er selbst hat diese Anleitungen so praktiziert, wie sie von Nagarjuna und Asanga dargelegt worden waren. Und Atisha hat die verschiedenen Traditionen zusammengefasst und dann nach Tibet überliefert. Und dann sind sie später von Je Tsongkhapa mit Kommentaren weiter erhellt worden. Und alle diese Meister haben die Lehren vollständig praktiziert, so dass sie ihre inneren Erfahrungen und geistigen Errungenschaften dann auch widerspiegeln. Und auch hier wird nochmal dargelegt, warum wir den Lam Rim praktizieren sollten. Er ist sehr praktikabel. Er ist leicht und angenehm anzuwenden, und zwar auch von einem anfänglichen Praktizierenden. Er ermöglicht es einer Person, die noch ganz am Anfang ihrer spirituellen Praxis steht, in den Pfad einzutreten und bis zur Buddhaschaft voranzuschreiten. Der Buddha hat sehr viele Belehrungen gegeben, die im Lam Rim in leicht verständlicher Weise zusammengefasst sind. Also der Lam Rim ist wie eine Landkarte, wie ein Wegweiser, mit dem wir Schritt für Schritt auf den Stufen der geistigen Entwicklung bis zur vollkommenen Erleuchtung geführt werden. So ist es ein Vorzug des Lam Rim, dass hier die vielfältigen Lehren des Buddha in einer praktikablen Form zusammengefasst sind. Außerdem heißt es, dass dies die Methoden sind, die alle Buddhas der Vergangenheit praktiziert haben, gegenwärtig praktizieren und auch in Zukunft praktizieren werden. Tausende von Buddhas haben diese Meditation geübt und mit ihrer Hilfe die Allwissenheit erlangt. Auch Buddha Shakyamuni und Buddha Maitreya, das ist der nächste Buddha unseres Zeitalters, haben sie angewendet. Und hier auch nochmal die Betonung, eine Besonderheit des Lam Rim ist, dass er einwandfreie Quellen hat. Wenn wir bestimmte Lehren praktizieren möchten, sollten wir uns Gedanken über ihre Herkunft machen. Das wird verglichen mit Wasser, das wir trinken. Ah, hier ist der Vergleich nochmal. Wir fragen uns, woher das Wasser kommt, das wir uns einverleiben. Nochmal ein schönes Beispiel, ganz bildlich, wenn es zum Beispiel von einem hohen Schneeberg, aus den Tiefen des Grundwassers oder aus einer anderen guten Quelle stammt, können wir sicher sein, dass es rein und zuträglich ist. Und aufgrund dieser Einschätzung trinken wir es. Genauso ist es im geistigen Bereich. Wir praktizieren nur solche Lehren, die einer tadellosen Quelle entspringen. Es gibt unzählige Anleitungen zum Glücklichsein in dieser Welt, aber nicht alle diese Methoden führen uns zum angestrebten Ziel. Im Buddhismus stützen wir uns auf Lehren, die auf den Buddha selbst zurückgehen. Wir praktizieren die ursprünglichen Lehren des Erwachten, wenn wir Lam Rim üben. Damit nähern wir uns dem Ziel, echtes, dauerhaftes Glück zu erlangen und Leiden vollständig zu überwinden. Indem wir uns über die Herkunft der Lehre, die wir üben möchten, Gedanken machen, fragen wir uns auch, wie derjenige, der sie gegeben hat, sich qualifiziert hat und welchen Weg der Begründer dieser Lehre selbst gegangen ist. Wir sollten darüber hinaus forschen, ob es Menschen in der Tradition dieser Lehre gibt, die durch die Anwendung dieser Methoden entsprechende Ziele erreicht haben. Wir müssen unseren Verstand benutzen und eine Lehre untersuchen. Wir schauen, ob sie unseren Argumenten standhält. Wenn wir uns auf diese Weise Gewissheit über ihren Wert und ihre Quelle verschafft haben, können wir sie praktizieren. Durch falsche Lehren können wir noch tiefer ins Unglück gestürzt werden. Es gibt Beispiele von Menschen, die eben falschen Lehren gefolgt sind und dadurch eben tiefer ins Unglück gestürzt sind. Es besteht die Gefahr, dass wir falschen Lehren anheimfallen, wenn wir nicht genügend prüfen. Sind wir erst einmal auf einem falschen Weg, werden die Schwierigkeiten nur noch größer und es wird uns nicht gelingen, uns aus dem Leiden zu befreien. Übrigens, also wovon hier gesprochen wird, von den falschen Lehren, also das wird jeder von uns sofort sehr deutlich verstehen. Da war eine Geschichte noch drin, die habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, dass also ein Lehrer eben gesagt hatte, man sollte eben da wirklich Menschen oder Lebewesen umbringen und Ketten sich umhängen und was weiß ich. Aber ich denke mal, das würden wir heutzutage, wie wir alle hier versammelt sind, also sehr in Frage stellen, relativ schnell. Aber gut, man wundert sich. Manchmal sind die Dinge auch etwas subtiler vielleicht. Also, die Quintessenz, wir müssen immer gut prüfen. Deshalb ist es entscheidend, dass wir eine Lehre prüfen und schauen, ob sie einer makellosen Quelle entstammt. Zu diesem Zweck wird in den Lamrim-Unterweisungen zu Anfang die Herkunft dieser Lehren zusammen mit den Biografien des Buddha und der großen Meister wie Nagarjuna, Asanga und Atisha dargelegt, die diese Lehren selbst praktiziert haben. So können wir die Gewissheit erlangen, dass sie einen authentischen Ursprung haben. Und haben wir ja gerade gelesen in unserem Originaltext, dass Jetsong Kappa sich eben auch auf Asanga, ich glaube Atisha, bezogen hat. Wir müssen uns mit den Qualitäten eines Buddha befassen, wenn wir uns vergewissern wollen, auf welcher Quelle diese Unterweisungen beruhen, denn sie gehen vom Buddha aus. Ein wesentliches Merkmal eines Buddha ist, dass er sich selbst aus allen Gefahren und von aller Furcht befreit hat. Er erlebt keinerlei Leiden mehr, weil er Methoden angewendet hat, mit denen er alle Leidensursachen und alle Hindernisse in seinem Geist aufgeben konnte. Der Buddha unterliegt keinerlei Täuschung und Unwissenheit mehr. Ein Buddha ist in der Lage, auch anderen zu helfen. Also er hat nicht nur sich selbst aus den Gefahren und Unzulänglichkeiten befreit, er ist noch dazu im Besitz aller Mittel, um auch die anderen Wesen aus aller Gefahr und Furcht zu befreien. Zu diesem Zweck hat der Buddha seine Lehre gegeben, weil das tut er ja alles, indem er lehrt und eben anderen diesen Weg aufzeigt. So, und dass wir auf den Buddha getroffen sind, ist auf die Heilsaktivität des Buddha zurückzuführen. Wenn der Buddha diese Lehre nicht zur Verfügung gestellt hätte, wie könnten dann Unterweisungen erteilt werden? Und wie wären wir dann in der Lage, uns diese Mittel zunutze zu machen? Und eben auf diese Weise hat er nicht nur sein eigenes Wohl erreicht, sondern er wirkt auch zum größten Nutze aller. Und er besitzt das vollkommene Mitgefühl. Das war auch einer der Punkte, die wir in einer der Vorklassen schon hatten, die zusammen mit dem Bodhicitta auch für uns zu entwickeln ist. Also, dass wir ein sehr großes Mitgefühl mit allen Wesen haben, das eben keinen Unterschied macht und auf vollendetem Gleichmut basiert. Also keinen Unterschied macht, ob jemand uns hilft oder schadet, sondern dass wir eben erkennen, es sind leidende Lebewesen und dass wir uns selber eben aus dem Leiden befreien wollen und deshalb auch Mitgefühl entwickeln für alle anderen, die sich in diesem Leiden befinden. Das ist nochmal ein sehr schöner Absatz. Der Buddha hat keine unterschiedlichen Einstellungen den verschiedenen Wesen gegenüber, sodass er eine Vorliebe für die einen und eine Abneigung gegenüber den anderen empfände. Er besitzt das große Mitgefühl, das alle in gleicher Weise einschließt, ohne Unterschiede zwischen Nah- und Fernstehenden. Also das ist auch unser Weg. Wenn wir diesen Weg weitergehen, dann ist das eine unserer Stationen sozusagen, die wir dann erfahren sollten, dass wir eben dieses Gefühl auch fähig sind zu empfinden. Ja, bei uns ist es momentan eben wahrscheinlich noch nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin da noch teilweise weit von entfernt. Bei uns ist es eben doch oft so, dass wir Menschen lieber mögen, mit denen uns das gut geht und die uns nutzen und andere weniger mögen, die uns vielleicht schaden oder anstrengend sind für uns. Wir haben oftmals mehr Interesse an den Menschen, die uns geholfen haben und da sind wir dann auch bemüht, für ihr Wohl und manchmal vernachlässigen wir vielleicht andere Menschen, die uns nicht genutzt haben, die uns fremd sind. Und manchmal gibt es dann eben auch diese Geistesgifte wie Wut, Hass oder Rachegefühle. Und der Buddha trifft solche Unterschiede eben nicht. Auch nochmal ein schönes Beispiel, wenn der Buddha auf der einen Körperseite mit Messern verletzt und auf der anderen Körperseite mit wohlriechendem Öl massiert würde, würde er keinen Unterschied zwischen beiden Wesen machen. Er hegt keine Vorliebe für den einen oder Abneigung gegenüber dem anderen, sondern er strebt für alle Wesen gleichermaßen Glück und Leidfreiheit. Also das wäre doch eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man dazu in der Lage wäre. Und da führt uns der Weg eben auch hin. Also der Geist des Buddha ist von allen Hindernissen frei, hat alle Spuren negativer geistiger Eigenschaften, also ist frei davon und hat eine vollständige Erkenntnis der gesamten Realität. Das ist eben auch das, wo uns der Lamrim hinbringt, dass eben wir von unserem begrenzten Wissen eben zu dieser Allwissenheit kommen und das eben nicht mehr uns da bemühen müssen und immer weiter lernen müssen und immer weiter Informationen sammeln müssen, sondern genau, da steht eben, der Buddha hingegen hat alle Beschränkungen des Geistes aufgegeben und seine Erkenntnis auf den gesamten Bereich der Wirklichkeit ausgeweitet. Also, ob es die verschiedenen Sprachen sind, Sittengebräuche in verschiedenen Ländern, oder subtilere Phänomene wie die Veränderung im Denken der Lebewesen. Alles, was mit Karma zu tun hat, kann er sehen bei den Lebewesen, alle Wünsche, alle Neigungen. Also das ist jedem Buddha vollkommen klar und der nimmt es direkt wahr. Also wo immer irgendetwas existiert, nimmt der Buddha es wahr und das sind eben die Qualitäten, die wir uns auch aneignen wollen, wo wir auch hinwollen und der Lamrim führt uns dahin. Und die Buddhas wirken eben in dieser Welt durch ihre vollkommenen körperlichen, sprachlichen und geistigen Eigenschaften und die nutzen sie, um eben den Wesen, die in Leiden verstrickt sind, zu helfen und zum Zustand der Erleuchtung zu führen. Und das ist eben die eigentliche Aufgabe, die Arbeit, die die Buddhas ständig vollbringen. Also sie setzen ihre Fähigkeiten immerzu ein, um in vollkommener Weise zum Wohl der Wesen zu wirken. Ja, das könnt ihr nachher nochmal ein bisschen tiefer nachlesen. Eventuell ist nur ein Exkurs. Aber das ist eben das, wo der Lamrim uns dann hinführt. Also das sind unsere ganzen Ziele. Und wir haben ja auch gelernt, schon bei den Körpern des Buddhas, dass wir ja auch das gleiche Potenzial schon haben. Das ist ja der Teil der Buddha-Körper, den wir schon bereits haben. Die Leerheit der Buddhas ist auch die Leerheit unseres eigenen Körpers. Und wir haben das gleiche Potenzial. Und wenn wir eben auf diesen Lamrim alle Ursachen eben dann zusammensammeln und unsere Entwicklung des Geistes eben dann auch vervollkommnen mit allen Tugenden, die darauf beschrieben sind, auf diesem Lamrim, dann werden wir eben auch zum Buddha. Genau, und es geht nur darum, dass wir weiter voranschreiten und diesen Weg weitergehen. Genau. Wir brauchen Zeit, wenn wir Fortschritte im Dharma machen wollen. Wir müssen uns Schritt für Schritt schulen, erst die Methoden kennenlernen, sie durch Nachdenken vertiefen und dann in der Meditation anwenden. Und dann gewöhnen wir uns an das Dharma und entwickeln unseren Geist. Und das dauert alles ein bisschen. Wir können es nicht erwarten, dass es von heute auf morgen geht. Also wir nehmen uns die Zeit, diesen Weg hier Schritt für Schritt zu gehen. Wir machen uns damit vertraut und wir praktizieren kontinuierlich und dann werden wir ganz automatisch eben auf diesen Stufen, auf diesem Pfad erklimmen und dann auch unsere Ziele erreichen. Und eben schon durch geringe Anstrengung im Dharma gibt es sehr tiefe, heilsame Eindrücke in unserem Geist. Und ja, also dadurch, dass wir diese Texte jetzt nochmal eben heute auch nochmal wieder lesen, da können wir uns vorstellen, wie viele gute Eindrücke wir sammeln. Genau, geringfügig erscheinende Anlässe wie die Erklärung über die Qualitäten eines Buddha zu hören, können eine ungeheuer heilsame Wirkungskraft haben. Um wie viel mehr gilt dies, wenn wir den gesamten Lamrim studieren und praktizieren? Ja, das war jetzt relativ lang, aber nochmal eine ganz schöne Zusammenfassung, auch nochmal von allem, was wir gehört haben und eben auch nochmal, wo uns der Weg hinführen soll. Genau. Jetzt geht es nochmal weiter im Text. Jetzt sind wir hier auf Seite 68 und da sagte eben Lord Tsongchi Tsongkhapa, soweit ich dazu in der Lage bin, werde ich die Lehre über die drei Hauptpfade erklären. Und es ist dieser außerordentliche Weg, den wir gerade gehört haben, wo der uns eben alles hinführt zu diesen Buddha-Eigenschaften. Das ist der Weg, den alle heiligen Söhne der Siegreichen ihm gegangen ist. Er ist frei von Fehlern, er führt nicht in die Irre, er ist die höchste aller Pforten, er ist die Eintrittspforte für die Glücklichen, die Freiheit suchen. Und das ist eben hier, soweit ich dazu in der Lage bin, werde ich erklären, die Essenz aller hohen Lehren der Siegreichen, den Weg, den alle ihre heiligen Söhne empfahlen. Und hier geht es auch nochmal darum, beschreibt der Text dann auch nochmal, das ist auch nochmal ein spannender Aspekt eben diesen Originaltexten, es wird auch immer sehr bescheiden, also diese Autoren sind immer recht bescheiden, die Verwendung der Worte, soweit ich dazu in der Lage bin, das ist auch Ausdruck der Bescheidenheit von Tsongkhapa. Genau. Es gibt noch eine weitere Auslegung dieses Verses, wonach die erste Zeile der Erklärung die Worte, die alle hohen Lehren der Siegreichen enthält, auf Entsagung bezieht. Also hier hören wir auch nochmals nochmal die Wiederholung, wie wichtig die Entsagung ist, wie wichtig der Wunsch ist, diesen Ort des Leidens definitiv zu verlassen. Und hier geht es nochmal, habe ich angemerkt, diese drei sind jedoch in Wirklichkeit nur eins. Also hier steht die Entsagung aller drei Fahrzeuge liegt am Ende in einem einzigen Fahrzeug. Da gibt es wieder so eine kleine Ergänzung nochmal unter den Anmerkungen. Und da wird im Grunde gesagt, das wird zwar von drei Fahrzeugen gesprochen, aber im Grunde ist es immer, führt uns alles zu dem letztendlichen Ergebnis. In ähnlicher Weise wurden alle hohen Lehren der Siegreichen verkündet als Mittel, um die ultimative Entsagung, das Wissen des Buddha im Geist der Schüler zu erzeugen. Das könnt ihr nochmal nachher im gesamten Text nachlesen. Also hier ist es nochmal wirklich die Betonung wieder, wie wichtig die Entsagung ist. Das konnten wir halt hier nochmal jetzt nachlesen. Das hatten wir auch schon öfter gesagt. Entsagung ist halt das A und O, um dann wirklich voranzukommen auf dem Weg. Und in diesen Zeilen wird auch nochmal, also es ist nochmal eine ganze Wiederholung von dem, was wir alles schon gesagt hatten. Also ich habe immer hier angemarkert und hier ist dann eben nochmal die Erklärung, also die zweite Zeile der Erklärung, alles immer noch im ersten Vers. Also da sehen wir eben, wie konzentriert das da alles enthalten ist. Die zweite Zeile der Erklärung, die Worte ihrer heiligen Söhne enthält, bezieht sich auf den Wunsch, Erleuchtung zum Wohle jedes Lebewesen zu erlangen. Das ist wieder unser Bodhicitta. Dann auch alles immer noch im ersten Vers. In der dritten Zeile haben wir dann auch nochmal die korrekte Weltsicht. Also die da heißt, die Glücklichen, die Freiheit suchen, bezieht sich auf die korrekte Weltsicht. Es ist sehr verklausuliert. Also wenn man das jetzt ohne diesen Kommentar lesen würde, würde man es nicht rauslesen können. Aber hier bezieht es sich nochmal eben auf die korrekte Weltsicht, den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Und eben dann noch die Ergänzung, um das wirklich letztendlich durchtrennen zu können. Diese Verhaftung mit dem Leid müssen wir halt die letztendliche Weisheit entwickeln. Und das ist dann die direkte Erfahrung der Leerheit. Und das ist das einzige Tor ins Nirvana, in den Frieden. Genau, und aus diesem Grund hat der große Tsongkhapa in den letzten Worten des Verses versprochen, sein Werk über die drei Hauptpfade zu schreiben, welche korrekte Weltsicht beinhalten. Sein Versprechen macht er wie von Meister Dandin vorgeschrieben. Er benennt darin in abgekürzter Form alle Themen, die im Werk behandelt werden, was hier bedeutet, dass er verspricht, jeden Kernpunkt des Pfades zu erklären. In diesem Sinn folgert unser Lama, hat uns Lord Tsongkhapa schon im ersten Vers die Essenz der Pfade gelehrt. Ja, also es war jetzt irgendwie ein bisschen viel, vielleicht auch noch mit dem Exkurs, habe ich jetzt gemerkt, wo ich es mit euch nochmal durchgegangen bin. Aber wie gesagt, hier sieht man, was in diesem einen Vers alles enthalten ist. Und wir haben dann auch nochmal die gesamte Wiederholung, dass wir wirklich nochmal wieder erinnert werden. Entsagung ist so wichtig und Bodhicitta und die korrekte Weltsicht. Ich glaube, für Fragen, ja, vielleicht gibt es da nochmal Fragen, das war jetzt relativ viel. Ist euch nochmal irgendwie eine Frage gekommen? Mal was. Die Begriffe haben euch alle was gesagt. Es ist jetzt wirklich nochmal wirklich, um zu sehen, das Gespür zu kriegen, was mit diesem Lamrim wirklich uns zur Verfügung gestellt wird. Und ja, diese drei Qualitätsmerkmale für authentisches Dharma, das ist ja recht überschaubar. Aber habt ihr so ein Gespür dafür? Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Habt ihr so auch Erfahrungen zu anderen Texten, wo ihr sagt, ja, also das stimmt, das ist vielleicht ganz gut, da mit den Aspekten nochmal drauf zu gucken? Ich weiß nicht, womit ihr euch schon so beschäftigt habt in eurem Leben. Es gibt ja, wie gesagt, sehr viele Wege da draußen, die zum Glücklichsein, die also sagen, dass sie das Ziel haben, am Ende erwartet uns alle Glück. Habt ihr da auch schon so Erfahrungen mit solchen Texten? Oder gibt es irgendwas, was euch besonders fasziniert an diesen drei Eigenschaften? Also das war ja einmal, dass sie vom Buddha gelehrt sind, gut, und dann eben, dass sie von Irrtümern freigeräumt sind und dass sie eben auch in denen, die es praktiziert haben, eben Erkenntnisse im Herzen hervorbringen und dass die Linie halt auch durchgängig ist.
Ich muss was sagen, ich habe mich ja vorhin rausgeschmissen, ich habe jetzt nicht alles so mitgekriegt. Ich muss das erst nochmal anhören.
Ja, genau. Also wie gesagt, also diesen Punkt, was gleich in der Hausaufgabenfrage dann nochmal abgefragt wird, sind nur die drei Punkte, was ein authentisches Dharma ausmacht. Hattest du das mitbekommen noch?
Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich rausgeflogen bin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das waren die
ich
Bilder? Ziemlich
am Anfang, nee, die habe ich nicht mehr.
Ach, die hast du nicht,
ja. Nee, genau. Ich war zeitlang draußen, weil mein Schatzi hat den Stecker rausgezogen.
Ja, aber es ist ja alles aufgenommen, läuft ja hier und wie gesagt, also es war jetzt auch viel drumherum. Die Kernessenz heute ist einfach nochmal auch, was macht ein authentisches Dharma aus? Und ja, ich habe es ja schon gesagt, mich fasziniert wirklich diese Korrektur und diesen Irrtum, also dass man wirklich ganz klar sagt, es wird immer wieder geschaut, dass ich wirklich nichts eingeschlossen habe. Habt ihr da schon mal so Erfahrungen gemacht mit solchen Texten, wo ihr das so vielleicht meintet, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass da auch immer noch mal drauf geguckt wird, ob alles korrekt verstanden ist und interpretiert wird? Nee. Den auch nicht. Nee. Also ich habe das, finde ich, schon so ein bisschen erfahren in meinen alten Texten, mit denen ich mich früher so beschäftigt habe. Die Texte sind einwandfrei, aber dann habe ich oftmals gehört, der eine erzählt das so und der andere erzählt das so. Und irgendwie passt das dann zwar nicht so zusammen. Und aber man guckt auch, also es ist manchmal, ich hatte solche Samen, wo ich sage, es war halt schwierig, dann nochmal in einer logischen Art und Weise da drauf zu schauen und auch irgendwie ohne, dass man jetzt sagt, ich habe recht oder du hast recht, sondern wirklich über die Logik drauf zu schauen. Und deshalb finde ich es so wahnsinnig faszinierend, dass dieser Teil hier halt in den Texten enthalten ist. Ne? Dass da eben immer die Debatte auch nochmal mit ein Teil war. Dass es nochmal bereinigt wurde, wenn irgendwas unklar war. Ja. Aber ich glaube, dieser dritte Teil, dass man sagt, es hat auch was bewirkt in den Herzen, die es praktizieren, das ist, glaube ich, schon was, was jeder von uns so kennt. Ne? Also wenn man halt sagt, gut, wenn man Leute kennenlernt, die halt sagen, ne, sie studieren Texte oder beschäftigen sich mit Texte, dass man ja da doch ganz gut merken kann, diesen Punkt, was es mit diesen Menschen auch macht. Ne? Wie wirken die auf uns? Ich denke, das kann man auch gut nachvollziehen.
Ja, ich finde das manchmal immer, wenn man zu diesem DCI geht, wenn da 150, 200 Menschen zusammen sind, was für eine Einheit das ist. Ne? Also da gibt es ja böses Wort, oder das habe ich jetzt noch nie erlebt. Also ich finde das schon, da merkt man schon, dass die Leute da ganz anders drauf sind, die diesen Weg gehen oder gehen wollen.
Ja, das ist das, ne? Dass sich doch die Menschen irgendwie anders verhalten vielleicht oder andere Dinge auch, über Dinge anders denken oder anders betrachten. Ja. Stimmt. Aber ich glaube vor allem dieses unterschiedliche Verhalten, ne? Ich glaube, das ist gerade das, was dann so auch ein gutes Qualitätsmerkmal ist, wenn das eben, ja, diese Lehren halt als Resultat auch haben. Ja, stimmt. Ja, da könnt ihr dann mal ein bisschen mitschauen. Ich glaube auch, gerade dieser dritte Punkt, der ist auch sehr, sehr schön, dass man da nochmal hinschaut. Ja, eure Hausaufgaben, lerne den Titel, ist einer der Hausaufgaben. Das ist ganz, ganz einfach, das ist nur Lamtsum, Lamtsum. Es ist schnell, schnell gesagt sozusagen. Und ja, Sum kennen wir ja noch, das war drei von Mushimu Sum. Lam ist unser Pfad. Und Lam Tzu Nam Sum, das war auch ein bisschen weiter vorne noch auf den Folien, das ist halt die Hauptpfade. Drei halt. Lam Tzu Nam Sum, das ist eben der Titel unseres Textes. Dann die erste Zeile der Hauptpfade, die sollten wir eben auch auswendig lernen, ist auch nur eine Zeile. Ich verneige mich vor allen erhabenen und heiligen Lamas. Ist eine schöne Sache, es macht was mit einem, wenn man es einfach mal tut. Ist wirklich nur die eine Zeile und ist eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ja, und ihr habt natürlich wieder eure Meditationshausaufgabe. Gut. Wie versprochen, wollte ich euch noch mal einmal kurz schauen, was haben wir denn jetzt? 20:04 Uhr, ja, das geht noch. Dass ihr noch mal einmal die Wiederholung hört und noch mal ein paar Ideen kriegt. Also nenne Autoren der Hauptlehren des Buddhismus. Da haben wir wieder unseren Jeet Tsongkhapa mit seinem Namen. Dann, wie lautet der Titel des Werkes? Das sind so jetzt die Fragen, die wir dann bis zum Schluss abspeichern und dann in unserem Abschlusstest dann ganz am Ende auch aufschreiben. Wer hat den Kommentar geschrieben? Da haben wir wieder Paponka Rinpoche, Dechen Jingpo und seine Daten. Wer war der Schüler? Das ist Ken Rinpoche, Geshe Lobsang Thachin. Dann unsere drei Hauptpfade, Entsagung, Bodhicitta, Weisheit. Hatten wir gerade gesehen, ist im allerersten Vers des Lamrim komplett enthalten. Dann, was sind die zwei Körper eines Buddhas? Also die Körper, auf die uns, also zu denen uns der Lamrim bringen soll. Das ist einmal der physische Körper und einmal der Weisheitskörper. Dann die Ursachen dieser zwei Körper, das waren die Ansammlungen, einmal von Verdiensten und einmal von Weisheit. Das sind so die Geschichten, die wir so nach und nach immer tiefer einsacken lassen sollten. Welcher der drei Hauptpfade verursacht den jeweiligen Körper? Da hatten wir einmal die Entsagung und Bodhicitta. Das war die Ansammlung der Verdienste und die gab dann den physischen Körper und die Weisheit, also die korrekte Weltsicht, dazu immer mehr anzusammeln, das ergab dann den Weisheitskörper, also die Allwissenheit des Buddha. Dann hatten wir auch, ach so, das war jetzt hierzu, habe ich kein Bild, da gab, war nochmal die Frage, gibt es eine Beziehung zwischen den drei Hauptpfaden und der tantrischen Praxis? Das war wieder dieser Umschlag mit den Siegel drauf, was dann Mahamudra hieß, und da war die Antwort, dass es, wenn man die drei Hauptpfade korrekt praktiziert, dass es ganz automatisch quasi dann zur tantrischen Praxis führt. Und hier, das hatten wir in der letzten Stunde, das waren nochmal die 10 Eigenschaften eines qualifizierten Lamas. Wenn ihr das so seht, hat der eine oder andere noch eine Idee, was hinter den Bildern versteckt war an Qualitäten? Ihr könnt euch irgendeins aussuchen. Also ich weiß, dass Helga sich hier drüber, glaube ich, hattest du erzählt, dass deine Flötenlehrerin das, glaube ich, auch konnte. War das nicht auch etwas, worüber wir uns unterhalten hatten?
Ja, kann sein. Können wir noch mal über das Zweite sprechen? Das war ja diese meditative Konzentration, ne? Aber
Das hier?
du hattest das aber auch noch anders gesagt, dass man im Grunde aufmerksam ist, ne?
Ja, genau. Also es muss jetzt auch nicht im Original Wortlaut sein. Das könnt ihr euch dann nochmal schauen, wie ihr es auch sprecht, dass wir schon die Ideen hatten. Genau, das war ein Unterschied. Also diese beiden gingen ja beide um eine Art von Konzentration. Das nannte sich Konzentration. Damit war aber vor allen Dingen gemeint, diese Achtsamkeit, dieses ständige Bewusstsein, deinen Geist beobachten zu können. Genau. Und das
Also
ist jetzt unser Tschechien.
bezieht sich dann im Grunde auch auf das Erste, dass du immer deine
Absolut.
Ethik überprüfst.
Ja, genau. Also das war genau die Ethik, diesen Geist zu zähmen, also wirklich ihn in die Richtung zu bringen, die halt wohltuend ist für uns selber und für alle anderen. Und genau, und das hängt zusammen. Also um das dann, erstmal muss ich das hier kennenlernen, also was es geht, und dann muss ich halt die Fähigkeit entwickeln, mich über den ganzen Tag zu beobachten und mich dann eben dahingehend zu dirigieren, dass ich mich von den unethischen Taten halt fernhalte und mich zu den ethischen Taten bewege, genau. Also meinen Geist immer konzentriert halte, dass ich sage, nee, da wollen wir nicht hin, wir wollen jetzt, statt zu lügen, wollen wir eben jetzt die Wahrheit sagen. Genau, und dafür brauchte ich genau diese Konzentration. Und das hier war halt die tiefe Konzentration, wenn ihr euch erinnert, dieses Shamatha, dieser Frieden. Wisst ihr noch, was der Superman zum Beispiel war? Oder irgendein anderes Bild, was euch noch was sagt?
Es ging darum, dass der Lehrer halt ja auch mehr, also wirklich die Lehrheit entweder erfahren hat oder halt zumindest sehr, sehr gut darüber Bescheid weiß. Also dass er gutes Verständnis darüber hat.
Ja, das ist noch eher so diese Richtung. Und der Supermann war genau, dass er mehr weiß als die Schüler, dass er also ein paar Schritte voraus ist. Also da war nochmal die Überlegung, dass wenn du jemanden hast, der eben sogar noch weniger vielleicht dann an Erkenntnissen hat als du, dann wirst du ja als Schüler eher schlechter, wenn du dich mit ihm dann umgibst sozusagen. Wenn er gleich ist, dann bringt er dich nicht weiter. Du brauchst schon jemanden, der halt einen Schritt voraus ist, dass er dich auch gut führen kann.
Die 10 war das letzte, dass er also das letzte Jahr, dass er also immer wieder erklärt, also dass er nicht müde wird, dass er, wenn er gefragt wird, 10-mal oder 20-mal das Gleiche, dass er es dann ja immer wieder, genau, also nicht mit schon wieder, sondern
ja, genau,
immer wieder erklärt, ohne, ja, sauer zu werden oder ne, wie ja, die Lehrer genau früher nicht zu sagen, genau, oh, schon wieder, jetzt muss das aber langsam merken.
Ja, genau. Ja, das hatte jetzt Evelyn schon gesagt, das hatten wir schon, die 3 hatten wir schon, was haben wir jetzt noch übrig? 1, 2, 3, 4, die noch, fällt da noch jemandem was zu ein?
Welche?
Also wir hatten noch hier oben das mit dem Buch, dann hatten wir hier das mit dieser Herzform, dann das ABC und noch hier den Smiley. Und hier, das weiß nur, ob man es gut sehen kann, da sind zwei Männchen und der eine hilft dem anderen.
Also beim Buch, da geht es um, dass man die Kenntnis der Schriften hat.
Genau, hier oben, genau, dass man genau eine sehr gute Kenntnis der Schriften hat.
Mhm. Und das darunter ist, dass er halt aus Liebe zum Schüler lehrt und nicht, weil er irgendwie Anerkennung haben.
Ja, genau.
Und das Smiley da, das linke unten, das ist die Freude daran zu helfen.
Ja, genau.
Geil.
Da haben wir nur noch eins, was übrig ist, glaube ich, ne?
Reihenfolge war das noch, das ABC, ne?
Ja, genau, dass er die richtige Reihenfolge kennt, genau. Und dass er auch einschätzen kann, was er für einen Schüler gegenüber hat, was er diesen Schüler lernen muss, sozusagen entsprechend der Fähigkeiten des Schülers, genau. Also einfach ein guter Lehrer, genau, und die richtige Reihenfolge. Ja, schön, guck mal, dann habt ihr das doch sozusagen schon. Man muss man nur mal, noch mal vielleicht in eigenen Worten, seid da auch frei, formuliert das in euren eigenen Worten, fühlt euch da auch frei, probiert es auch ein bisschen aus, wie würdet ihr das selber formulieren? Das sind ja hier ganz eingängige Geschichten. Ja, dann habt ihr nämlich hier schon eure Abschlussfragen schon mal so geschaut und war das ein oder andere schon noch wieder erkennbar? Also das war so ein bisschen meine Idee, vielleicht können wir das immer mal, ich werde jetzt nicht immer alle, ich werde jetzt erstmal den ersten Teil und dann vielleicht nachher noch einen zweiten, aber dass ihr so ein bisschen schon mal wisst, was euch erwartet und einfach schon immer wieder die Sachen seht und ich denke und hoffe, dass es dann mit Leichtigkeit auch in die Abschlussprüfung dann nachher geht. Obwohl Abschlussprüfung klingt ja auch so doof.
Ja, also ob ich das auswendig weiß.
Also ich finde so das Einmassieren des Themas in unser Wesen sozusagen. Ja. Ja, und ich sag mal, also meine Erfahrung ist, dass natürlich nicht immer alles super parat jetzt rein theoretisch, aber es kommt nachher dann immer wieder. Du erkennst es irgendwie dann besser wieder. Ich finde, wenn man es einmal sich tiefer mit beschäftigt hat, erkennst du es dann auch besser wieder. Man erinnert sich an viele Dinge. Also ist gar nicht so, dass ich jedenfalls kann es eben schlecht immer gleich so auf Anhieb dann so runterleiern oder so, aber ich habe das schon oft gehabt, dass die Dinge dann so kamen. Also ich hatte selbst so, als ich jetzt operiert wurde im September letzten Jahres, also da musste ich so lange warten irgendwie, weil lauter Notfälle reinkamen und ich habe stundenlang gewartet und dann habe ich dann so angefangen, so Dinge, auf einmal kamen in meinen Kopf die ganzen Verse, ne? Und das war total schön. Ich hatte dann irgendwie schönen Inhalt und dann kam es so angeflogen, ich hatte ja dann Muße und das war eine tolle Erfahrung und das wäre ja nicht gekommen, hätte ich mich damit nicht mal etwas eingehender beschäftigt und mich bemüht, das auswendig zu lernen. Also ich, wie gesagt, wenn mich jemand fragt, wie heißt das und das, habe ich eigentlich in der Regel Blackouts. Aber das ist doch dann so eine Erfahrung, wo ich merke, Mensch, wie schön, dass mein Leben so bereichert wird von sowas. Ja, ich habe da so eine Situation, warte auf meine OP und habe wunderschöne Texte und Ideen und ein tolles Gefühl und fühle mich schön begleitet. Das war wirklich so ein Aha-Erlebnis für mich. Ich sage, ja, guck mal, das ist wirklich was, wo ich sehe, was es mit meinem Leben macht. Das hat mir sehr gut getan, natürlich, wenn man so stundenlang warten muss. Das war toll. Ja, und falls wir es vergessen haben sollten, wofür wir das immer alles tun, ne? eben damit wir eben das Leiden eben verlassen, und den Zustand dauerhaften Glücks bekommen und anderen auch noch dazu verhelfen können. Und der Lamrim, der macht es eben, indem wir da lang geführt werden, nämlich dass wir dann auch erstmal verstehen, eben, dass das Leben, so wie wir es bisher kennen, im Endeffekt nichts als Leiden ist. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das werden wir noch im Einzelnen beleuchten und dann wird uns das auch klarer noch. Und dann das Schöne daran, wir verstehen dann eben auch, dass es möglich ist, dieses Leiden zu beenden, und zwar unumkehrbar, also einen Ort definitiv zu verlassen. Und wir verstehen, dass es dafür einen Weg gibt und wir diesen Weg gehen können, dass wir also diesen Leidenskreislauf wirklich beenden können. Ja. Und das ist immer das, warum wir zusammenkommen. Und wir haben jetzt ja gelesen in dem Text, allein dadurch, dass wir heute zusammengekommen sind, uns den Text nochmal angeschaut haben, uns damit beschäftigt haben, haben wir schon wahnsinnig viel zusammengesammelt. Also diese Ansammlung haben wir schon ganz gut heute dann auch vollzogen sozusagen. Ja, aber wie geht's euch mit diesem Lamrim? Also ich bin immer ganz begeistert, ich liebe diese Texte, und wenn man sieht, was in diesem einen Vers, ne, wir haben uns jetzt heute den einen Vers angeguckt nochmal, wie das so komprimiert ist. Ja.
Wow.
Ja, also ich bin auch immer wieder, ich bin gespannt. Also wir machen jetzt, das nächste Mal haben wir halt nochmal, was ist ein authentischer Schüler? Das schauen wir uns auch nochmal an. Und da wird es auch nochmal spannend, ja. Und dann schauen wir uns Stück für Stück an, was ist nochmal der Leidenskreislauf, was ist nochmal Entsagung. Also wir sind dann bei Klasse 5 das nächste Mal. Nee, stimmt gar nicht. Ja, Klasse 5, ja. Also wir sind schon ganz gut vorwärts gekommen auf unserem Weg. Ja, sehr schön. Wir haben noch das Mandala. Wir bedanken uns erst nochmal. Dann teile ich nochmal. Ups, jetzt habe ich wieder das... meine technischen Geschichten. Da unten ist Bildschirm freigeben. Bildschirm freigeben. So, jetzt seht ihr es, ne? Genau, das war Vera, du hattest das gesagt, ne?
Ja. Hier ist die wunderbare Erde voller Waldaufen. Bedeckt mit einem Blütenteppich, der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt als Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kamiya Tayami. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden. Und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche den Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Ja, vielen Dank. Da haben wir es nochmal gesprochen, genau. Haben uns nochmal bedankt für diesen Lamrim, für das, was uns hier zur Verfügung gestellt wird. Und ihr wisst jetzt, worauf ihr zu achten habt, wenn es darum geht, eine gute Quelle zu finden. Und ihr wisst auch, was ihr da, worauf ihr zu achten habt, wenn ihr einen guten Lehrer euch sucht, genau. Aber ihr habt die ja, wie gesagt, auch schon. Und da treffen wir uns ja auch demnächst wieder, denke ich mal. Genau. Aber das ist nochmal schön. Das nimmt man nochmal mit, und dann bin ich mal gespannt, wie es euch damit geht. Das ist jetzt aber erstmal, denke ich mal, ja nicht so rasend viel zum selber jetzt praktizieren. Aber es ist immer wichtig, nochmal irgendwie halt auch mit diesen Qualitäten nochmal zu schauen und wirklich nochmal zu gucken. Ja, vielleicht begegnet auch das eine oder andere. Also ich finde vor allen Dingen auch immer gut, diese Idee zu sagen, wenn irgendjemand sagt, hier, das hat der und der gesagt, dass man dann auch wirklich fragen darf, darf ich da mal die Originalstelle zu sehen? Ja. Dass man die Quelle wirklich erkennen kann. Also das habe ich auch wirklich gemerkt. Also es sind ja wunderbare Geschichten draußen, die sind ja auch alle wahr. Aber eben, wenn es nicht komplett ist oder nur ein Teil der Wahrheit, dann ist es halt ganz, ganz schwer, eigentlich fast unmöglich, dann den Weg korrekt zu gehen. Und dazu gehören halt immer unsere drei Hauptpfade. Ja. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
Vielen Dank, dass du uns lehrst.
Ich bin mit euch, mit diesem Text unterwegs. Ich freue mich, dass wir das gemeinschaftlich machen. Und dann sehen wir uns wieder in 2 Wochen. Genau, dann geht's weiter. Was ist ein authentischer Schüler? Lernen wir das auch noch. Ja, dann habt einen wunderschönen Abend noch und freut euch über die guten Ansammlungen, die wir heute alle zusammen hier gemacht haben.
Rejoicen,
absolut, genau. Dann habt einen schönen Abend noch. Vielen Dank.
Und du auch.
Tschüss.
Macht's gut.
Ja, ihr auch.